Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist der Ausgang der Versuchungsgeschichte bei Jesus von vornherein klar gewesen? Manche denken das. Schließlich ist Jesus Gottes Sohn, die Position ist sicher, niemand kann ihm ja gefährlich werden, oder? So wie die Chefs in der Fernsehdoku Undercover Boss, die eine Woche lang ihr komfortables Büro tauschen mit der harten Realität an der Basis und dann übernehmen sie jeden Tag irgendwo in diesem Unternehmen einen anderen Job und sie werden von den dort Angestellten angelernt in die Tätigkeit. Und um glaubwürdig zu erklären, warum jetzt dieser neue Unbekannte von einem Kamerateam begleitet wird, erzählt man den Leuten, es sei eine TV-Dokumentation über einen Arbeitslosen, der verschiedene Jobs ausprobiert. Und dann ganz am Ende, nach dieser Zeit, da wird dann diesen ahnungslosen Angestellten offenbart, dass sie hier mit dem Chef dieses Unternehmens zusammengearbeitet haben. Aber dieser Rollentausch, der ist völlig unproblematisch. Denn wenn der Chef erkennt, ich habe zwei linke Hände oder in der Nacht arbeiten, das packe ich einfach nicht, dann kann er jederzeit aus diesem Experiment aussteigen. Ohne Nachteile, ohne Verluste. Er ist ein bisschen reich an Erfahrung, okay, vielleicht auch Vorteil fürs Betriebsklima, aber dieser Chef stellt damit natürlich nicht seine Existenz aufs Spiel, sondern dieses Experiment, das läuft wirklich jenseits von jeglicher Gefahr für diesen Chef. Bei Jesus ist es ganz anders. Diese Versuchung verläuft nicht in einem abgesicherten Bereich, sondern Jesus, er ist mit voller Wucht dieser Versuchung des Teufels ausgesetzt. Und darin steckt auch die Möglichkeit, den Kampf, die Versuchung zu verlieren. Und das ist kein harmloses Experiment, sondern ein existenzieller Kampf. Es ist eine Versuchung, bei der es um Sieg oder Niederlage geht. Und die Absicht des Teufels, die ist klar, er will Jesus auf seine Seite ziehen. Natürlich, er will ihn trennen vom Vater im Himmel. Denn, das weiß der Teufel auch, ein Sünder kann nicht stellvertretend für andere Sünder sterben. Einer, der selber sündigt, der kann nicht die Sünde anderer auf sich nehmen und dafür sterben. Und viele Leute denken ja, naja, dieser Jesus, der ist halt in diese Welt gekommen, um uns Menschen ein bisschen eine humanere Lebenseinstellung beizubringen. Dass es ein bisschen liebevoller und humaner und friedvoller zugeht. Aber das ist nicht der Sinn, sondern es heißt in der Bibel, Jesus kommt, um die Werke des Teufels zu zerstören, um uns aus dem Klammergriff der Finsternis herauszuholen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Es ist also kein Spiel, es ist kein Geplänkel, was sich dort abgespielt hat in der flirrenden Hitze dieser Wüste. Vielleicht denkt der eine oder andere aber auch von Ihnen so, naja, das war so eine rein innerliche Angelegenheit, also so ein innerer Dialog. Vernunft und Lust und Einsicht, das ringt miteinander. Im Grunde waren das eigentlich sozusagen Stimmen im eigenen Kopf, im eigenen Herzen. Aber die Bibel sagt, Leute, das ist naiv gedacht. Es sind tatsächlich zwei. Es ist einer, der versucht wird, und es ist einer, der versucht. Und das Wort Gottes sagt, nehmt das ernst. Es ist ein Ringen um Leben und Tod. Da ist ein Versucher, der hat Interesse daran, dass ihr falsch wählt, dass ihr euch dumm entscheidet und dass ihr törichte Prioritäten setzt. Und in der Bibel wird dieser Feind sehr ernst genommen, auch wenn das heute in vielen Teilen der Kirche ja nicht mehr so der Fall ist. Aber wir tun gut daran, uns von der Bibel aufklären zu lassen und zu wissen, wenn schon das für Jesus ein ernster Kampf war, dann auch für uns. Und dieser Feind, das ist nicht irgendein boxbeiniges Wesen mit Hörnern und Schwefelgestalt und Gestank, sondern dieser Feind, das ist eine Geistperson. Man könnte auch sagen, ein ganz, ganz mächtiger Engel. Eine Geistperson, die aber immer etwas im Sinn hat, nämlich der Sinn ist immer Zerstörung. Kaputt machen, zerstören. Durcheinander bringen und dabei lügen und morden. Und wir werden heute aufgeklärt, dass dieser Versucher ganz unterschiedliche Rollen einnehmen kann. Und hier bei Jesus zeigt sich dieser Feind als Top-Berater. Er zeigt sich als Spitzencoach. Er empfiehlt sich für Jesus und er weiß ganz gut, wie man auf dieser Klaviatur spielen kann. Er zitiert sogar die Bibel. Er redet von Gott wie von einem guten Bekannten. Er empfiehlt Handlungen, die genau jetzt das Richtige für Jesus wären. Und dann wird's unheimlich. Der Feind, der sich so verkleidet, der Feind, der mit frommen Bibelzitaten um sich wirft, wozu tut er das? Er tut das eigentlich nur um eines. Er tut das, um Jesus abzubringen von dem Weg zur Rettung der Welt. Und bei uns tut er es im Kleinen, um uns abzubringen von dem Weg, der hinter Jesus herführt. Der Teufel, der hat nicht das Ziel, Jesus ans Kreuz zu bringen. Das ist nicht sein Ziel. Das will er verhindern. Der Teufel will verhindern. Golgatha ist nicht die Strategie der Finsternis. Im Gegenteil, ein wohltätiger Jesus, ein beliebter, ein einflussreicher Jesus, das wäre dem Teufel für den Teufel in Ordnung gewesen. Denn dieser Jesus wäre letztendlich ein harmloser Jesus gewesen. Und das heißt, das Kreuz, Golgatha, das muss um jeden Preis vermieden werden. Und dazu präsentiert nun dieser teuflische Coach drei Empfehlungen. Er sagt erstens, werde Brotkönig. Zweitens, werde Superstar. Und drittens, werde World Champion. Erstens, Versuchung, werde Brotkönig. Er packt Jesus beim knurrenden Magen. 40 Tage, 40 Nächte hat Jesus gefastet und das soll ihn vorbereiten auf die größte Predigt, die er gehalten hat, die Bergpredigt. Und das war ein 40-tägiges Fasten, um auf Gott sich auszurichten, auf den Vater zu hören, um Kraft zu bekommen und Orientierung zu bekommen. Aber nach 40 Tagen ist doch klar, da verspürt Jesus Hunger. Und Hunger, das ist quälend. Hunger tut weh, Hunger macht schwach, Hunger macht angreifbar. Und dann sagt der Teufel, sieh doch mal hin, hier an der Wüste, sieh doch diese Steine, voller Steine diese Wüste, sieh doch mal hin. Und jetzt stell dir vor, alle diese Steine, all das frische, leckere Baguettes oder Brote. Und dann legt er nach und du bist doch der Sohn Gottes. Ist doch ein Klacks für dich. Was ist schon dabei? Jesus, hör auf, dich zu quälen. Mach aus Steinen Brot. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, bei der ersten Versuchung, da geht's um Brot, da geht's um den Körper, da geht's um Hunger, um Bedürftigkeit. Und solche Wüstenzeiten kennen wir alle, wo wir an die Grenzen geführt werden, da wird's ganz unwirtlich, ganz kärglich. Da dürsten wir, da hungern wir innerlich. Und dann sagt der Teufel, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, setz deine Gaben für dich ein. Warte nicht, bis Gott dir hilft, mach aus Steinen Brot. Da sitzt der Schüler an der Klassenarbeit und es kommt ganz wichtig jetzt darauf an, auf die Note in Mathe, Wüstenzeit. Und dann liegt das Blatt von dem Nachbarn so günstig da, ein Blick genügt zum Nachbarn. Da ist die chronisch kranke Frau. Wie viele Ärzte hat sie schon aufgesucht, vergeblich. Wüstenzeit. Und dann dieser Gedanke, sollte ich es jetzt nicht auch mal vielleicht bei so einem Geistheiler versuchen? Vielleicht kann der ja helfen. Oder da ist der ehrgeizige Angestellte, der hat alles getan, immer sich eingesetzt für die Firma, hat immer gewartet auf den großen Sprung auf der Karriereleiter, aber dann sind die anderen immer einen Tick schneller oder cleverer. Wüstenzeit. Aber es gibt ja Möglichkeiten heute. Mal so ein paar Fake News über diesen direkten Konkurrenten posten und schon hat man selber viel bessere Karten. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, wir kennen alle solche Wüstenzeiten, die zermürben, wo die Kräfte schwinden und dann tritt der Versucher heran und dann sagt er, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Warte nicht, bis Gott dir hilft, mach aus Steinen Brot. Und was wird Jesus tun? Jesus, er flieht hin zur Bibel, zum Wort Gottes. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und es ist ganz wichtig, liebe Leute, dass wir das nicht falsch verstehen, die Antwort. Jesus sagt nicht, der Mensch braucht überhaupt kein Brot. Jesus sagt auch nicht, als Sohn Gottes leide ich keinen Hunger. Nein, er war Mensch und Gott, aber er war auch Mensch. Er hat schon gar nicht gesagt, Leute, das Irdische, das Materielle, das interessiert mich überhaupt gar nicht, da bin ich erhaben. Nein, so nicht. Jesus ist Mensch wie wir. Er hat Hunger und Durst. Er weiß um die Bedürfnisse. Aber er weiß eben auch um die Vergänglichkeit des irdischen Lebens. Und er weiß, das Materielle, das hält uns nicht am Ende am Leben. Wer nur fürs Materielle allein lebt und wer sich aufs Materielle verlässt, der wird am Ende daran zugrunde gehen. Das macht nicht satt. Und das sehen wir doch in vielen Teilen unseres Lebens, in vielen Bereichen. Es gibt Kinder, die bekommen das teuerste Spielzeug, das neueste Handy. Alle erdenklichen Freizeitaktivitäten werden da gebucht. Aber dann sind sie alleine, unglücklich, nicht geborgen. Arbeit ist ganz wichtig, klar. Aber es ist viel wichtiger zu wissen, ich bin von Jesus geliebt, unendlich viel wert. Und das ist unabhängig davon, wie dich das beruflich alles entwickelt. Versetzung in der Schule ist ganz wichtig. Gesundheit ist noch wichtiger. Erfolg ist wichtig, ja. Aber noch wichtiger ist Jesus, das Vertrauen auf ihn, auf sein Wort, auf seine Nähe, auf seine Liebe, auf seine Vergebung. Das ist die erste Versuchung bei Jesus, werde Brotkönig. Jetzt kommt die zweite Versuchung. Werde Superstar. Und jetzt nimmt der Teufel Jesus mit zum Tempel in Jerusalem, auf die Spitze, auf die Zinne. Auf der einen Seite geht's runter zum Tempelplatz, wo sich viele, viele Menschen versammeln. Und auf der anderen Seite geht's 40 Meter tief runter ins Kidrontal. Und jetzt geht's um Anerkennung. Jesus, wenn du jetzt hier runterspringst und diese vielen Zuschauer sind alle da, wenn du jetzt da runterspringst und wenn dann diese Schutzengel dich tragen und beschützen, dann kommst du auf die Titelseite, dann bist du mit einem Schlag der Superstar. Und dann machst du es allen viel leichter, an dich zu glauben. Jesus, spring, ein sichtbarer Beweis deiner Macht, deines Glaubens. Und der Teufel ist bibelfest. Er zitiert Psalmen. Hat Gott nicht versprochen, dass Engel auf dich achten, dass dir nichts zustößt? Jetzt, Jesus, probier's aus. Lass alle Welt sehen, dass Gott dein Vater ist. Was meinst du, wie die Massen an dich glauben und dir nachfolgen? Jesus, spring schon. Aber Jesus fällt nicht herein auf den Missbrauch des Wortes Gottes der Bibel. Er entlarvt die Halbwahrheit. Es ist ganz richtig, ja, Gott hat den Engeln geboten, dass sie den Gefährten auf Händen tragen. Aber er hat nicht erlaubt, sich willentlich in Gefahr zu begeben. Er will nicht, dass wir damit spielen. Er will nicht, dass wir mit unserem Leben spielen. Er will nicht, dass wir mit Gott spielen, ihn auf die Probe stellen. Es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was wäre das für eine Liebe, ein Glaube an den himmlischen Vater, wenn wir quasi Gott herausfordern und vorschreiben, was er tun soll? Und liebe Leute, jetzt kommt was. Wird manchen heute Morgen nicht passen. Ich sage es jetzt gleich mal, dass ihr euch fest gut sitzt. Es gibt Christen, die ganz besonders fromm sein wollen. Und die sagen zum Beispiel, wer richtig glaubt, wer fest genug glaubt, der wird nicht krank. Der braucht keine Impfung, der braucht keine Tabletten, der braucht keine Krankenversicherung. Und jetzt kommt das andere Thema, es ist vielleicht noch näher, eher für die Jungen. Da sagt dann jemand, ich kann auch einen ungläubigen Partner heiraten. Das wird meinen Glauben nicht behindern. Oder ich kann auf Gottesdienst verzichten, ich kann auf Gebet verzichten, auf Bibellesen, auf Gemeinschaft. Meine Seele, mein Glauben wird da keinen Schaden dran nehmen. Aber Leute, ich sage euch eins, das ist nicht die Stimme Gottes, das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes, das ist die Stimme des Teufels. Und die führt die Menschen weg von Gott und die führt die Menschen am Ende in Probleme und in riesige Nöte und in Herzeleid. Und sie führt weg von Gott und deswegen sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dieses Bibelwort steht wenige Zeilen nach dem israelitischen Glaubensbekenntnis, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und da wird deutlich, liebe Leute, Glaube ist kein Geschäft, sondern es ist vertrauensvolle Beziehung zu Gott, zu Jesus. Oft gegen den Augenschein, um Gottes Willen, weil er uns liebt. Das ist die zweite Versuchung bei Jesus. Jesus, werde Superstar. Und jetzt kommt die dritte. Jesus, werde World Champion. Der Teufel gibt noch nicht auf, denn jetzt geht es um das Wichtigste. Jetzt geht es nämlich um Macht. Und wenn es um Macht geht, da zeigt er nun wirklich das wahre Gesicht, die Teufelsfratze. Jetzt kommt er nicht mehr als der mitleidige Berater des Hungrigen, jetzt kommt er nicht mehr als der bibelkundige Freund, sondern jetzt sagt er es frei heraus. Stellt er Jesus quasi auf einen Berg, zeigt ihm in einer atemberaubenden Vision alle Königreiche und alle Herrlichkeiten dieser Welt und all den blauen Planeten, die Mächte, den Reichtum. Und dann sagt er, alles das lege ich dir hin unter einer Bedingung. Fall hier und jetzt vor mir nieder. Und bete mich an, lass mich die Nummer eins sein in deinem Leben. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, diese Versuchung war die schwerste für Jesus. Manche denken ja vielleicht, das ist doch klar, dass das Jesus nicht macht, aber Leute, das war die schwerste. Warum? Weil nämlich der Teufel sagt, du kannst alle Macht, du kannst alle Herrlichkeit, du kannst alles bekommen, ohne Leiden, ohne den Leidensweg, ohne Schmerzen, ohne Kreuz. Jesus, fall nieder. Einmaliges Angebot, nur hier und heute. Alle Macht, alle Herrlichkeit, die ganze Welt soll dir gehören. Du wirst der World Champion und du brauchst nicht diesen Weg gehen ins Leiden und ins Sterben. Am Kreuz, da bist du ein Verfluchter. Da wirst du verspottet, da wirst du ausgelacht, das ist der Weg des Scheiterns. Bei mir bist du auf der Seite des Sieges. Jesus, knie nieder und bete mich an. Und da wird deutlich, der Teufel möchte Jesus um alles in der Welt vom Kreuz abhalten. Er bietet alles auf, dass Jesus nicht für unsere Sünden stirbt. Dass Menschen glauben können an den gekreuzigten, auferstandenen Jesus. Er möchte nicht, dass wir gerettet werden vor der Hölle. Aber Jesus bleibt dem Vater treu und Jesus bleibt dem Auftrag treu und Jesus bleibt auch vor allem uns treu. Und dieses dreifache Nein von Jesus hat seinen tiefsten Grund darin, in seiner unglaublichen Liebe zu uns, zu dir und zu mir, liebe Leute. Das ist der tiefste Grund. Jesus kennt nämlich unsere letzte und die größte Not. Und unsere letzte, größte Not, die liegt nicht im Materiellen. Die liegt auch nicht in zu wenig Frömmigkeit. Die liegt nicht in ungeklärten Machtverhältnissen, sondern die liegt daran, dass wir an der Sünde zugrunde gehen, wenn wir niemand haben, der das Schuldproblem für uns löst. Und genau das war der Auftrag von Jesus, dass er für unsere Schuld stellvertretend für uns die Strafe auf sich nimmt, damit wir freigesprochen werden. Dass die kaputte Beziehung zum Vater im Himmel wieder in Ordnung kommt. Dass uns vergeben wird, unsere Schuld, unser Misstrauen gegen Gott, unsere Gleichgültigkeit gegen Gott. Und Jesus sieht uns, er sieht uns. Er hat damals die Menschen gesehen, er hat uns bis heute und in die Zukunft, er sieht all die Menschen. Und er sieht, wie wir dastehen, beladen mit Sünde und mit Schuld. Und wie wir hereinfallen immer wieder auf diese Versprechen des Teufels. Er sieht diese Dunkelheit, er sieht die verlorene Menschheit. Und weil er an uns denkt, deswegen sagt er, hau ab, Teufel. Es gilt nur eines, du sollst Gott, den Herrn, anbeten, ihm allein die Ehre geben. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Matthäus redet in dieser Versuchungsgeschichte deswegen eben nicht nur von Jesus, sondern er redet damit auch von uns. Und er redet auch von uns, auch von den kleinen, sogenannten kleinen Auseinandersetzungen. Denn der Versucher hat verschiedene Gesichter, wie das bei Jesus war, so auch bei uns. Und der Versucher wird immer sagen, mach's dir nicht so schwer. Geh den leichten Weg. Geh den Weg, das, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Nimm Brot und spiele, wo du sie bekommen kannst. Der Versucher, der dockt immer da an, wo wir bedürftig sind, wo wir hungrig sind, wo wir geschwächt sind. Und dann sagt er, du, hör mal zu, ich würde mich jetzt nicht auf Gott verlassen. Der ist unzuverlässig. Es gibt leichtere Wege als Glaube und Gehorsam. Der Versucher wird immer sagen, verzichte darauf, auf Gottes Hilfe zu warten. Du musst die Sachen selber in die Hand nehmen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So ein gottloser Satz. Der Versucher wird immer sagen, du musst für dich selber sorgen. Und wenn es um die Wurst geht, dann musst du an dich denken und nicht an die anderen. Der Versucher wird immer sagen, wenn Jesus dir nicht ein leichtes Leben gewährt, dann lass es einfach sein. Kündige deinen Dienst, zieh dich zurück, du kannst es bequemer haben und du wirst immer noch fromm erscheinen. Der Versucher sagt, weg von Jesus, weg vom Vertrauen, weg vom Gehorsam, weg von der Ehre Gottes, weg von seinen Geboten, weg von der Gemeinde, weg vom Dienst, bloß weg von Jesus. Vertrau dir selbst. Und klammheimlich denkt er nämlich dann gehörst du endlich mir mit Haut und Haar. Und Jesus? Jesus, er widerstand für uns. Jesus litt für uns. Jesus ringt um uns und Jesus spricht für uns. Und so steht auch heute Jesus da und sagt, komm her zu mir, einzig und allein bei mir bist du sicher. Ich sorge für dich. Ich verführe dich nicht. Ich führe dich auf dem richtigen, guten Weg. Und ich vergebe dir, wo du nachgegeben hast. Komm nur wieder zu mir. Sei mir treu, geh hinter mir her, durch Täler der Tränen, durch Kampf mit Menschen, durch Dienst und Demut, aber der Weg zum Leben. Und Jesus sagt, du lebst nicht vom Brot allein. Du brauchst mehr als Vergnügen und Erfolg. Du brauchst Vergebung, du brauchst Hoffnung, du brauchst Trost, du brauchst Liebe. Und du brauchst den, der ewig für dich sorgt und dich niemals missbraucht. Und alle Testkandidaten, die das wollen, sagen Amen. Liebe Gemeinde, Jesus hat diesen Kampf in der Wüste gegen den Teufel nicht nur für sich selbst gewonnen, sondern vor allem auch für uns. Er hat diesen Kampf gewonnen, weil klar war, es steht alles auf dem Spiel. Es steht unser ewiges Seelenheil auf dem Spiel. Und deswegen können wir ihm nicht dankbar genug dafür sein, dass er diese Versuchung überwunden hat, besiegt hat. Und Jesus erkennt uns und er weiß, dass wir Menschen sind, die verschiedene Lasten mit sich tragen, dass wir versuchlich sind, dass wir auch immer wieder der Versuchung nachgeben, dass wir schuldig werden. Aber er sagt immer wieder neu, komm her zu mir, komm her mit deinen Lasten, komm her mit deinen Zweifeln, komm her mit deinen Sünden, mit deinen Sorgen. Ich bin für dich da. Und das wird in ganz besonderer Weise erfahrbar, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Da dürfen wir es nicht nur hören, sondern wir dürfen es schmecken. Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat die Werke des Teufels zerstört. Er ist ans Kreuz gegangen für uns, für unsere Schuld. Er hat sein Blut vergossen, seinen Leib geopfert für uns, damit uns vergeben wird und damit wir Kinder Gottes werden und damit wir eine helle Zukunft vor uns haben. Und deswegen wollen wir in dieser Haltung auch das Abendmahl miteinander feiern, in dieser Dankbarkeit, dass Jesus alles für uns getan hat. Und wir dürfen all das auch bringen, auch da, wo wir versagt haben, wo wir schuldig geworden sind. Wir können das alles bei ihm abladen. Und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Heiliger Gott, du weißt alles von uns. Du weißt doch das, was uns keiner weiß. Herr, vor dir können wir nichts verbergen. Aber danke, dass du uns nicht davonjagst, dass du uns nicht verwirfst, dass du uns nicht ablehnst, sondern dass du sagst, wir dürfen kommen. Und so bekennen wir uns, Herr, zu diesen Gedanken, zu diesen Worten und Taten. Wir wissen, dass wir vieles getan haben, was wir nicht tun sollten. Dass wir vieles unterlassen haben, was wir hätten tun sollen. Und das liegt alles offen vor dir. Herr, wir können das nicht ändern, aber du kannst es. Und du willst uns da unsere Schuld vergeben. Und deswegen kommen wir zu dir und deswegen bitten wir dich, Herr, erbarm dich über uns. Und so frage ich einen jeden, eine jede von euch vor dem Angesicht Gottes. Willst du, dass Gott dir alle deine Schuld um Jesu Willen vergibt? Dann antworte ja. Gott will dein Leben neu machen. Und so verkünde ich dir im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, der allmächtige Gott hat sich deiner erbarmt, er hat seinen Sohn für dich in den Tod gegeben und um seinetwillen verziehen, dir geschehe, wie du glaubst. Ja, es ist wahrhaftig würdig und recht, dich barmherziger Gott und Vater zu loben, denn du hast uns geschaffen und reich beschenkt mit der Fülle deiner Schöpfung. Deinen Sohn hast du gesandt zu unserer Rettung und deinen Geist, der uns erinnert, tröstet, ermutigt. Danke, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du mit deinem Geist gegenwärtig bist. Und du trittst in unsere Mitte, in den Zeichen von Brot und Wein. Und du schenkst uns im heiligen Mahl deine Gnade, Vergebung und Frieden. Und so rühmen wir dich, denn du hast Großes an uns getan. Und darum preisen wir dich und wir singen mit den Kindern den Lobgesang. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches esst zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Jesus Christus, er hat mit seinem Sterben am Kreuz Friede geschlossen zwischen Gott und uns Menschen. Aber er hat uns auch beauftragt, seinen Frieden, seinen Segen auch an andere weiterzugeben. Darum gebt euch ein Zeichen des Friedens, reicht einander die Hand und sprecht, der Friede des Herrn sei mit dir.